Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So sieht's aus. Herzlich willkommen.
Die Republika ist ein Ort, der Hoffnung macht, wo viele Menschen auch zusammenkommen, um immer noch den Glauben zu haben, dass eine bessere digitale Welt möglich ist. Und die Republika ist vor allen Dingen der Ort, wo viele Menschen einmal im Jahr all die Leute treffen, die sie den Rest des Jahres im Internet sehen.
Sagt der netzpolitische Aktivist Markus Beckedahl. 3 Tage lang haben all diese Leute jetzt Gelegenheit, sich wunderbar analog zu begegnen. In Berlin beginnt heute die größte Digitalkonferenz Europas. Über die wichtigsten Themen und Gäste der Republika sprechen wir gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Sie gilt neben der Documenta in Kassel als die wichtigste Präsentation zeitgenössischer Kunst. Von Mai bis November nächsten Jahres läuft die nächste Biennale in Venedig. Und jetzt ist bekannt geworden, wer den deutschen Pavillon in den Giardini in Venedig bespielen wird. Kuratorin Kathleen Reinhardt hat heute bekannt gegeben, Trommelwirbel, die beiden Künstlerinnen Henrike Naumann und Sung Thieu werden es sein. Für uns ordnet diese Entscheidung meine Kollegin und Kunstexpertin Laura Helena Wurth ein. Hallo Laura.
Hallo.
Henrike Naumann und Sung Thieu haben sich auf ganz unterschiedliche Weise mit deutscher Geschichte, vor allem mit DDR-Geschichte, auseinandergesetzt. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz auf den Stand setzen. Wofür stehen die beiden? Was zeichnet ihre Arbeit jeweils aus?
Also die sind beide relativ jung. Naumann ist 1984 geboren und Sung Thieu ist 1987 geboren. Henrike Naumann ist aus Zwickau, also aus der DDR, da wo eigentlich die NSU-Terrorzelle sich dann auch gebildet hat. Und so hat sie eigentlich auch mit ihrer Kunst angefangen. Sie saß nämlich tatsächlich, als der NSU sich in die Luft gejagt hat, in Zwickau bei ihrer Großmutter 4 Straßen weiter und hat sich gefragt, was ist hier eigentlich los? Sie hat damals noch Szenografie studiert und hat dann angefangen, Kunst zu machen, indem sie das Jugendzimmer von Beate Zschäpe, in dem das alles ja erdacht wurde, nachgebaut hat. Mit Interieurs, mit Einrichtungsgegenständen, die sie in der DDR und dort in der ehemaligen DDR zusammengesucht hat. Das heißt, sie hat sich mit so einer Art, ja, sich eher gefragt, wie kann in eigentlich so einem banal eingerichteten Zimmer mit einer Schrankwand und diesen 90er-Jahre-Möbeln, man erinnert sich an Lavalampen, an CD-Ständer, wie kann da eigentlich sowas abgrundtief Schreckliches gedeihen. Und das hat sie eben auch auf ganz viele andere Aspekte der deutschen, speziell der deutsch-deutschen Geschichte angewandt. Und das ist im wahrsten Sinne eben zugänglich. Man kann sich da dann eben auf so ein fluffiges Sofa setzen und sich damit auseinandersetzen. Sung Thieu, wie gesagt, 1987 in Vietnam geboren, ist mit ihren Eltern 1992 nach Berlin gekommen. Das waren vietnamesische Vertragsarbeiter, von denen, oder das ist ja auch ein Teil der deutsch-deutschen Geschichte, über den gar nicht viel gesprochen wird. Noch weniger als über eben die ehemalige DDR. Und die setzt sich eben genau damit auseinander, dass deutsche Geschichte nicht nur deutsch ist, sondern in alle möglichen Richtungen auch ausstrahlt. Da geht es dann um so Geschichten wie den Havanna-Case, in dem die amerikanische Botschaft in Kuba mit Geräuschen infiltriert wurde und man gar nicht wusste, was mit den Leuten los ist und die aus den Ohren quasi bluteten und man das als psychologische Kriegsführung gesehen hat. Das heißt, die geht ganz tief in Archive, sucht solche Geschichten raus und guckt, was bedeutet das eigentlich dann wieder auch für eine deutsche Geschichte. Das macht sie mit so ja, sehr zurückgenommenen Installationen eigentlich. Manchmal ganz wenig. Manchmal steht da einfach nur ein Telefon. Und das heißt, man muss sich bei Sung Thieu wirklich auch immer noch mal die Texte dazu durchlesen, um diese Verbindungslinien aufmachen zu können. Aber man sieht schon, die arbeiten eigentlich am gleichen Thema, gehen das aber formal als auch inhaltlich aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln an.
Jetzt hat man ja im Pavillon schon häufiger 2 Positionen nebeneinander gesehen, die dann aber so wirklich recht wenig miteinander zu tun hatten. Du hast es schon angedeutet, hier lassen sich sehr deutliche Verbindungslinien erkennen, richtig?
Also im vergangenen Jahr haben ja der Theatermacher Ersan Montag und die Videokünstlerin Yael Batanar gemeinsam diesen Pavillon bespielt. Und da hatte man manchmal das Gefühl, die waren in so einer Arena und mussten da irgendwie, ja, Krieg der Giganten um die Aufmerksamkeit der Besucherinnen und Besucher. Ich glaube, das müssen wir in diesem Fall wirklich nicht befürchten, beziehungsweise wäre das sehr zu hoffen, weil beide arbeiten ja mit künstlerischer Recherche. Sung Tyu hat gerade den Schering-Preis für künstlerische Recherche bekommen und Naumann ist Stipendiatin des Berlin-Programms für künstlerische Recherche. Das heißt, man wird gucken, wie sie das eben zusammenführen. Und was aber an beiden eben so interessant ist, ist, dass man kommt ja beim Deutschen Pavillon allein wegen des Gebäudes nicht umhin, sich mit dem Gebäude und mit dem Raum zu beschäftigen. Und wie eingangs schon erwähnt, setzt sich Henrike Naumann mit den Orten, an denen Dinge geschehen, auseinander. Und Sung Tyu eben auch. Sung Tyu hat beispielsweise Führungen in Lichtenberg angeboten, dort, wo sie aufgewachsen ist, wo man eben Spuren dieser Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter noch finden kann. Und ganz ähnlich wird es, glaube ich, in diesem deutschen Pavillon sein. Der hat ja eben unter den Nazis zu seiner heutigen Form gefunden und Künstlerinnen und Künstler in der Vergangenheit auch haben sich immer wieder ganz enorm mit dem Bau beschäftigt. Also Maria Eichhorn hat den gleich komplett auseinandergenommen. Hans Hake hat, man erinnert sich, den ganzen Boden rausgerissen. Anne Imhoff hat in jüngerer Zeit dann eben einen Glasboden über diesen Boden gelegt, sodass ihre Performerinnen diesen Boden überhaupt nicht mehr berühren mussten. Mhm. Das heißt, wir können total gespannt sein, wie sie sich mit dem Raum beschäftigen, weil das eben nicht nur, auch wenn das vielleicht jetzt kurz so klang, so recherchelastige Arbeiten sind, sondern eben auch Arbeiten, die ganz doll mit dem Ort, an dem sie stattfinden, verbunden sind. Deswegen bin ich so gespannt, wie die damit interagieren und damit arbeiten werden.
Du sagst, du bist schon so gespannt, aber es ist noch überhaupt nichts durchgesickert, wie das aussehen könnte, in welche Richtung es gehen könnte, oder?
Also es ist vor allem bei Henrike Naumann eben wahnsinnig interessant, weil die, wie eingangs schon erwähnt, mit diesen großformatigen, riesigen Möbelskulpturen berühmt geworden ist eigentlich. Und ich hatte vor einer Weile mal mit ihr gesprochen, hat sie gesagt, ich kann nicht die sein, die immer mit einem Möbeltransporter durch die Gegend fährt. Das muss sich irgendwann auch mal weiterentwickeln. Das sind ja auch wahnsinnige Kosten, diese Möbel überall zu lagern und irgendwie auch inhaltlich, glaube ich, hatte die eine wahnsinnige Lust, das weiterzuentwickeln und hat auch eine Notwendigkeit da drin gesehen. Und es gab jetzt im vergangenen Jahr auf der Pochenbiennale in Chemnitz einen ersten Schritt, wo sie diese Art der ja, neuen Richtung eingeschlagen hat, nämlich eigentlich Architektur durch Performance zum Leben zu erwecken. In dem Fall hat sie ein Wandgemälde durch Tänzerinnen und Tänzer zum Leben erweckt. Und wenn man jetzt an so verrückten Ausdruckstanz denkt, dann könnte man nicht falscher liegen. Das waren nämlich Line Dancer, also diese Cowboy-Tänzer mit den Hüten und Hardstyle-Dancer, die zu Techno da so hüpfen. Und diese Vermischung haben sie an Wandgemälde aus der DDR, das die Mechanisierung der Landwirtschaft heißt, also mit Ähren und Treckern und Leute, Frauen mit Kopftüchern wieder belebt. Das heißt, da dürfen wir, glaube ich, sehr, sehr gespannt sein und einen guten Einblick bekommen darin, wie diese Praxis weitergeht. Und was bei Sung Tyu auch noch ganz interessant ist, ist, dass sie eben nicht nur diese historischen Arbeiten macht, sondern sich auch noch dafür einsetzt, dass Künstlerinnen und Künstler besser bezahlt werden. Sie ist nämlich Mitinitiatorin von CASE, das heißt Communal Artist Sharing Economy, wo es darum geht, dass Künstlerinnen und Künstler in eine gemeinsame Kasse einzahlen, um eben etwas finanzielle Sicherheit zu bekommen, damit man Kunst eben nicht nur denjenigen überlässt, die es sich leisten können. Und ich bin mir relativ sicher, dass all diese Aspekte auch eine Rolle spielen.
Laura, du hattest bei uns im Programm auch schon dich sehr wohlwollend geäußert, als bekannt wurde, dass Kathleen Reinhardt, also sonst ja Leiterin des Kolbe-Museums, die Kuratorin des Pavillons wird. Ich höre daraus, dass du von dieser Wahl ähnlich angetan bist. Liege ich da richtig?
Total. Also gerade, weil wenn man sich zum Beispiel andere Kunstrichtungen, wie zum Beispiel die Literatur anguckt, da haben ja Autorinnen und Autoren in den letzten Jahren ganz vielfältige Stimmen zu dieser deutsch-deutschen Geschichte entwickelt. Also man denke an Hendrik Bolz mit Nullerjahre, man denke an Anne Raabe, um nur wirklich zwei fantastische von denen zu nennen. Und es ist wirklich höchste Zeit, dass das eben auch in der zeitgenössischen Kunst ankommt. Und wir haben, weil Venedig ja auch immer so ein bisschen eine Nabelschau ist dessen, dass die Länder ihre besten, in Anführungsstrichen, Künstlerinnen oder ihre interessantesten Künstlerinnen und Künstler mitbringen. Und das haben wir mit denen eben auch. Also das sind nicht sperrige, eigentlich unbekannte Artist-Artists-Positionen, die wir da sehen, sondern das sind wirklich beides auch mit die interessantesten und gerade erfolgreichsten jungen Künstlerinnen, die wir in Deutschland haben. Deswegen ist es, glaube ich, ein sehr tolles Zeichen, dass wir die auch in Venedig zeigen.
Dann sind es drei vergleichsweise junge Frauen mit ostdeutschem bzw. vietdeutschem Hintergrund, die im kommenden Jahr den prestigeträchtigen deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig bespielen werden. Für uns hat die Personalie Laura Helena Wurth eingeschätzt. Ganz herzlichen Dank dir.
Gerne.
Und heute Abend nach 23 Uhr hören Sie übrigens hier in der Sendung Fazit am Abend die Kuratorin Kathleen Reinhardt noch einmal persönlich mit der Begründung ihrer Wahl. Und vielleicht weiß die ja dann auch schon etwas mehr darüber, wie der Pavillon dann im nächsten Jahr aussehen wird. Viel Zukunftsmusik gibt's ab heute auch auf der Republika in Berlin, dem großen Treffen der Netzgemeinde. Was beim ersten Festival 2007 noch ein Nischenthema war, hat mittlerweile unseren Alltag übernommen, weil gerade die großen Social-Media-Plattformen unsere Gesellschaft prägen. Nicht unbedingt zum Guten, wie Republika-Gründer Johnny Häusler beim Eröffnungsevent gesagt hat.
Die Demokratie brennt. Autokraten weltweit machen sich zunutze, wovor wir hier seit vielen Jahren warnen. Wer Technologie kontrolliert, kontrolliert die Narrative. Die Narrative formt die Realität. Wer also die Narrative kontrolliert, der kontrolliert die Realität.
Die Demokratie brennt, sagt Häusler. Die Sorge um die Demokratie zieht sich tatsächlich als roter Faden durch das gesamte Programm. Unser Autor Hagen Terschüren ist gerade vor Ort. Hallo Hagen.
Hallo.
Wie macht sich das genau bemerkbar?
Ja, also das zieht sich durchs ganze Programm, wenn man sich das anguckt. Heute gibt es zum Beispiel einen Talk von Natascha Strobel mit dem Titel Vom Schwarzhemd zu TikTok, postmoderner Faschismus. Also diese ganze Problematik, die taucht in so vielen Talks auf. Oder es gibt sogar ein Gespräch mit dem Science-Fiction-Autor Chen Kui-Fan, wo es darum geht, ob die Realität gerade sogar die Fiktion überholt, weil das alles so schnell geht und das halt wirklich massive Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, die Demokratie und Teilhabe hat.
Jetzt ist seit Jahren ja bei der Republika immer auch die Politprominenz vor Ort. Olaf Scholz war da, Robert Habeck war da. Gerade eben hat Friedrich Merz gesprochen, auch Digitalisierungsminister Carsten Wilderberger wird sprechen. Kommen also die Probleme bei der Politik an?
Ja und nein. Also ich glaube, die Probleme sind auf jeden Fall angekommen. Gleichzeitig leben wir halt in einer Situation, wo die Sache ist, das sind ja auch die großen Wirtschaftsunternehmen. Also wenn wir uns die Aktienkurse angucken, die größten Unternehmen der Welt, das sind alles Tech-Unternehmen. Und ist ja jetzt kein Geheimnis, dass auch ein Friedrich Merz sehr über Wirtschaft ankurbeln spricht. Es kommt immer die Rede auf, wir brauchen europäische Big-Tech-Player. Und da frage ich mich halt schon, ob das so ein bisschen in dem Widerspruch steht. Auf der einen Seite sehen wir, dass diese riesigen Plattformen wirklich eine Gefahr für die Demokratie darstellen, dass die viel zu viel Macht haben. Gleichzeitig haben alle Dollarzeichen in den Augen in der Politik und hätten gerne auch solche Player hier. Warum auch immer das dann besser wäre, wenn sie von hier kommen als aus den USA, außer dass das Geld bei uns bleibt. Das ist, ich weiß nicht, ob das so ganz angekommen ist.
Jetzt ist das große Motto dieser Republika, das Motto Generation XYZ, das ist ja eine ziemlich große Generationenspannbreite. Was hat dieses Thema mit der Macht der Plattformen genau zu tun?
Das Interessante ist, dass sich das über die Jahre so ein bisschen aufgesplittet hat. Also die jungen Kids, die sind alle bei Snapchat, was in unserer Realität, in unserem Alltag gar nicht stattfindet. Ich bin jetzt Millennial und ich glaube, die Millennials und die Generation X, die hatten damals Twitter für sich entdeckt. Und das ist ganz lustig, das kam heute auch wieder auf, dass wir uns mit diesem Ende von Twitter und dem Wechsel zu X, wo ja auch viele Leute weggegangen sind, so ein bisschen heimatlos fühlen. Aber dieses ganze Problem, das aufkommt, ist, dass die Generationen, dadurch, dass sie alle auf unterschiedlichen Plattformen sind, gar nicht wirklich miteinander ins Gespräch kommen. Und das zieht sich dann auch so ein bisschen dadurch. Aber es gibt auch die These, dass das nur eins der Probleme ist, aber dass wir auch die Probleme haben, dass zum Beispiel verschiedene Bildungsschichten, finanzielle Schichten, weniger gesellschaftliche Durchmischung gibt. Aber die Aktivistin Theresia Krone, die unter anderem bei Fridays for Future dabei war, aber auch Reclaim TikTok gestartet hat, die hat gesagt, dass wir eigentlich wirklich diesen Zusammenschluss durch alle Schichten, durch alle Generationen brauchen, um wirklich Änderungen hervorzubringen.
Es kann nicht sein, dass wir uns in allen anderen Bereichen des politischen Lebens zusammenschließen, organisieren, seien es Gewerkschaften, seien es ist die Klimabewegung, ja, Parteien. Alle organisieren sich und arbeiten kollektiv an konkreten politischen Themen. Außer wenn es darum geht, Big Tech endlich zu regulieren und denen einfach mal zu zeigen, dass es nicht sein kann, dass sie in eine Demokratie reinkommen und sich nicht an die Regeln halten und keine Konsequenzen bekommen.
Und das finde ich ganz cool, da arbeiten Sie hier in der Republika auch dran, weil darin integriert ist auch die TinCon, was so eine Art Republika für Teenager ist. Mhm. Und man wird auch wirklich ermutigt, auch mal mit den jüngeren Leuten ins Gespräch zu kommen und nicht nur unter sich zu bleiben, damit sich halt wirklich auch mal Leute zusammenschließen und da was bilden können.
Hagen, welche Rolle spielt eigentlich die KI in dem Ganzen? Vielleicht kannst du gucken, ob du noch ein bisschen näher an dein Mikro kommst, weil wir dich immer so sehr laut, so leise sozusagen im Wechsel hören. Vielleicht, wenn du ein bisschen näher ins Mikro sprichst.
Aber klar, genau, KI spielt natürlich hier auch eine große Rolle, wird aber eher kritisch betrachtet. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, gibt es Talks wie generative KI und die Ästhetik des digitalen Faschismus von Roland Mayer. Aline Blankertz und Rainer Mühlhoff stellen die Frage, digitaler Faschismus, wie KI-Ideologie die Demokratie untergräbt und wie wir sie verteidigen können. Hier gibt es aber auch einen ganz lustigen Gegensatz dazu, was das für, wieder mit der Politik, weil auch das Bundesland Bayern hat hier so einen Sponsorstand, wo es darum geht, KI für das Gute. In den letzten Jahren hatten sie auch immer so Stände, wo sie NFTs verschenkt haben. Mhm. Und das ist ganz lustig, dieses Republika-Publikum, das ist eher immer so kritisch diesen Themen gegenübergestellt. Und dann hat man hier so Sponsoren, die das eher positiv sehen. Also KI hier eher kritisch, aber gleichzeitig sind hier Unternehmen mit ihrem wirtschaftlichen Interesse, die sagen, nein, KI ist total super und das wollen wir alles haben.
Okay. Gut, aber ich meine, das sind dann die Unternehmen, die jetzt vielleicht so ein bisschen da die Utopie reinbringen. Ansonsten muss ich zugeben, klingt das, was du schilderst, ja tatsächlich durchwegs dystopisch. Wird denn auch von den Programmmachern irgendwie so eine Art Vision aufgezeigt, wie es positiv laufen könnte?
Also es gibt tatsächlich so ein paar Talks, die sich mit diesem Problem auseinandersetzen, aber ich denke auch, das Thema, das sich hier so ein bisschen durchzieht, ist, dass wir dieses Problem erstmal klar erkennen und klar benennen müssen. Also dass hier die Drohung, dass hier wirklich die Bedrohung herrscht, nicht, das wird ein bisschen schlechter, sondern uns droht Faschismus, uns droht eine Gefahr für die Demokratie, und wenn wir das erkannt haben, dann können wir Lösungsansätze finden, wie eben sich intergenerationell zusammentun. Und ich finde, das ist so ganz wichtig. Johnny Häusler, Gründer von der Republika, hatte bei dem Eröffnungstalk auch noch das hier gesagt.
Wir wollen zeigen, dass die Zukunft der Demokratie nicht in den Händen von Algorithmen liegt, sondern in unseren Händen und in den Händen all derer, die verstehen, die Art und Weise, wie wir Technologien nutzen und was wir daraus machen, ist kein Schicksal, sondern eine Entscheidung. Die digitale Zukunft ist nicht etwas, was einfach so passiert, ohne dass man darauf Einfluss nehmen kann, sondern die digitale Zukunft wird das Resultat sein von heutigen Entscheidungen.
Und ich finde, das ist die wirklich wichtige Botschaft, die sich hier durchzieht. Nämlich die Sache ist, das ist nicht alles unumkehrbar oder das wird auf jeden Fall passieren, sondern wir haben in der Hand, wie die Zukunft aussieht. Wir können das mitgestalten. Wir müssen uns da einfach nur zusammentun und aktiv mitmachen und nicht alles einfach nur hinnehmen.
Die Republika läuft noch bis Mittwoch in Berlin. Hagen Terschüren ist für uns dabei. Ganz herzlichen Dank bis hierhin. Und das Programm wird teils live übertragen, aber die Vorträge werden auch nach der Konferenz dann noch zum kostenlosen Nachsehen bei YouTube hochgeladen. Wer gern mehr über die Republika hören will, am Samstag widmet sich unsere Sendung Breitband komplett der Republika und ihren Ideen. Dankeschön.
Gerne.
Wenn Roboter, Androiden oder Cyborgs im Film auftreten, dann in der Regel als emotionslose, rational logische Maschinen. Die neue Science-Fiction-Serie Murderbot, die hat ein anderes Konzept, denn im Mittelpunkt steht hier ein Security-Roboter, der ganz unbeholfen im normalen Umgang mit Menschen ist und der am liebsten eigentlich nur Telenovelas schauen will. Ob diese neue Serie taugt, das kann uns die Popkulturkritikerin Lara Kalbert sagen. Sie hat nämlich Murderbot bereits gesehen und jetzt hier bei uns im Studio. Hallo Lara.
Hallo.
Was genau erzählt diese Serie für eine Geschichte?
Also wir befinden uns in einer sehr fernen Zukunft. Die Technologie ist sehr weit entwickelt. Roboter und andere augmentierte Lebewesen sind ganz normal. Und gleichzeitig gibt es das Wurmlochreisen, das ermöglicht die Reisen in entfernte Galaxien, um neue Planeten zu erforschen. Mhm. Das macht auch so eine enthusiastische, leicht naive ForscherInnengruppe von so einem kommunistischen Planeten. Und die besorgen sich eine Lizenz für eine Bodenanalyse auf so einem unentdeckten, unerforschten, unbewohnten Planeten. Mhm. Leiht sich dadurch die Ausstattung und den Bodyguard-Roboter, die SecUnit, von einer Versicherung. Und stoßen dabei irgendwie aber auf komische Machenschaften von irgendeiner zivilichtigen anderen Gesellschaft, die da auch Bodenanalysen anscheinend gemacht hat, aber das so ein bisschen vertuschen möchte.
Mhm.
Und diese Security Unit, die sie sich auch geliehen haben, die hat auch ein Problem, denn die hat eigentlich ihr Kontrollmodul gehackt. Die hat jetzt einen eigenen Willen, das darf aber niemand wissen. Das muss sich also selber nochmal so ein bisschen verstellen, als wäre es noch ein höheres, nicht selbstdenkendes Wesen, aber will eigentlich die ganze Zeit nur eben diese Serien gucken und hat eigentlich keinen Bock auf diese nervigen Menschen, die ganze Zeit irgendwelche blöden Entscheidungen treffen. Und eine dieser Lieblingsserien, die heißt Sanctuary Moon, das ist so eine Art Star Trek-Parodie. Und wir können mal kurz reinhören, wie das klingt.
Do you come here often?
I have never been to this planet before.
That was a joke.
I see. Ha, 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 ha.
You laugh.
Ja, das klingt in der Tat sehr, sehr lustig, aber die Serie an sich ist keine reine Comedy, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Da ist noch eine ordentliche Portion Action dabei und Drama und eben auch so ein Thriller-Plot um diese Geschehnisse auf dem Planeten. Und das ist schon eigentlich ganz schön fies und ernsthaft auch. Und im Verlauf dieser Serie stellt sich durch die Robotergeschichte auch so ein bisschen die philosophische Frage, ist es eigentlich moralisch autonom handelnde Roboter wie Besitz zu behandeln?
Mhm.
Und wie stehen unterschiedliche Roboter und Androiden eigentlich zueinander, wenn sie so eine Art von Bewusstsein entwickelt haben,
ja,
und freien Willen.
Ja.
Und das zeigt die Auseinandersetzung dieser ganzen Sachen aus der Sicht des Roboters selber, weil wir hören die ganze Zeit das Voice-Over auch und den Kommentar von Mörderbot.
It's wrong to think of constructs like me as half-bot, half-organic. Like the bot half should just want to obey orders and do its job. And the organic part should want to protect itself and get the hell out of there. As opposed to the reality, which was that I was one whole confused entity.
Ja, jetzt beruht diese Serie auf einer Romanreihe von Martha Wells. Die hast du auch gelesen.
Mhm.
Würdest du sagen, das ist stimmig jetzt hier in der Adaption?
Also die Serie übernimmt vieles. Teilweise sind die Dialoge auch direkt aus den Büchern. Das Casting dieser Crew ist auch sehr passend. Nur der Hauptcharakter, gespielt von Alexander Skarsgård, der ist nicht so ganz passend für mich. Im Buch bleibt die Figurenbeschreibung so ganz bewusst vage. Also der Mörderbot ist sexlos, genderlos und ist sehr uneindeutig in der eigenen Identität. Und Skarsgård ist halt ein großer, normschöner, blonder, cisgender Mann.
Und darf ich nochmal du fragen, wie sieht denn dieser Mörderbot da in dem Film aus? Also hat er ein richtiges menschliches Antlitz?
Ja, genau. Mhm. Also eigentlich am Anfang sieht man nur den Roboter mit so einem Helm und den nimmt er aber irgendwann ab und dann ist es halt einfach Skarsgård, also auch unverändert. Und das passt dann nicht mehr ganz so gut.
I didn't know it has a face.
Yeah, it's kind of a sweet face.
Yeah, it kind of is.
Ugh. Ugh. I heard all that and saw it from several angles.
Die Erzählung passiert mit so einem inneren Monolog im Buch. Also im Buch ist das alles aus der Ich-Perspektive des Roboters geschrieben. Und das macht die Apple-Serie jetzt als Voice-Over. Das heißt, Skarsgård kommentiert die ganze Zeit alles und öffnet so eine zweite Erzählebene für die ZuschauerInnen. Und da zeigt sich dann dieser unsichere, neuroatypische, socially awkward Roboter auch nochmal ganz deutlich.
Hört sich sehr, sehr raffiniert an, aber auch ganz schön, ja, nicht zu sagen, könnte auch überladen sein. Funktioniert das für dich?
Also ich finde die erfrischende Perspektive auf die Frage von Bewusstsein, Menschsein, Transhumanismus und Robotertechnik schon ganz gut gemacht, auch in der Serie jetzt. Und den Wert des freien Willens und das innere Bedürfnis von allen Lebewesen, sich in der Welt umzuschauen, zu erforschen, was so los ist und wer man selber eigentlich ist, um den eigenen Platz im Universum zu finden, macht die Serie auch super. Alles verpackt in so einer locker, leichten Actionkomödie. Für mich funktioniert das ganz gut.
Sagt Lara Kalbert über die 10 Folgen Mörderbot, die ab sofort zu sehen sind bei Apple Plus. Ganz, ganz herzlichen Dank und ja, schönen Tag dir.
Danke, ebenso.
Wenn wir in der Architektur Modelle und Entwurfsskizzen sehen, dann sind die meistens extrem sauber, aufgeräumt und ordentlich, voll auf Hochglanz getrimmt. Schließlich soll der Plan ja auch überzeugen und das Gebäude auch gebaut werden. Beim niederländischen Bildhauer und Installationskünstler Rob Fuhrmann ist das ganz anders. Seine Architekturzeichnungen und Modelle zeigen Ruinen, Zerfall und Überwucherung. Entropic Empire heißt die Ausstellung im Salzburger Museum der Moderne. Tobias Krone hat sie sich für uns angeschaut.
Eigentlich hätte Rob Fuhrmann im Herbst 2001 eine Künstlerresidenz in New York antreten sollen.
An der 29. Etage von dem World Trade Center gab es eine Etage für Künstler, die dort für 5 Monate arbeiten können. Und ich habe mich beworben, aber natürlich 9/11 hat passiert und das war gescheitert worden. Und ich möchte doch einen Print machen, irgendwie was sich darauf bezog.
Das große Panorama World View von 2003 ist dieser Print. In manischer Detailverliebtheit zeichnet er den Blick aus diesem 29. Stock, aus der Vogelperspektive über eine Großstadt, die New York sein könnte. Das ikonische achteckige Pan Am Building, das UN-Gebäude von Walter Gropius, sie sind im Wald aus Hochhäusern zu erkennen. Den Zwillingsturm nebenan hat Rob Fuhrmann aus Holzbrettern gezeichnet.
Wo man eigentlich schon dem Katastrophe reinsehen kann, dass es irgendwie nach unten rutscht.
Der Zerfall der Architekturmoderne, darauf hat sich der Niederländer spezialisiert. In seinen Druckgrafiken, die an die Blaupausen von Gebäudeentwürfen erinnern, und auch in seinen Modellskulpturen prominenter Gebäude herrscht Unordnung. Chaos. Scheint die Welt zu Ende zu sein. Zumindest die Welt, wie wir sie in Europa kennen. Die Chefkuratorin Christina Penitzdorfer fühlt sich bei den Bildern an den Sozialphilosophen Bruno Latour und dessen terrestrisches Manifest erinnert.
Die Gesamtheit dessen, was unsere Umwelt ausmacht, tritt auf den Plan jetzt über Naturkatastrophen. Einfach Dinge, die der Mensch nicht mehr in der Hand hat und was eben dieses, was er als Koordinatensystem der Moderne bezeichnet, durcheinander bringt und auch die Selbstgewissheit der menschlichen Zivilisation und auch diesen unerschütterlichen Fortschrittsglauben auch ins Wanken bringt.
Doch dabei bleibt das Werk des bekennenden Science-Fiction-Fans nicht stehen. Neben dem Zerfall entsteht auch immer etwas, wie Termitenhügel überwuchern, zellenartige Strukturen, modelliert aus Pappkarton die Türme der Moderne. Ominöse Röhrenkonstruktionen bemächtigen sich da des Modells von Le Corbusiers Wohnhochhaus Unité d'Habitation vor einem dramatischen Abendhimmel. Sein Mitarbeiter durfte an den Wänden seine Graffiti-Fähigkeiten in Miniatur ausleben. Auch in Städtebau greift Rob Fuhrmanns Fantasie ein. Inmitten einer kreisförmigen Stadtstruktur, die Paris sein könnte, hat er den Triumphbogen durch eine moosgrüne Kugel ersetzt.
Und für mich nimmt es in Form dieses fast humorartigen, biomorphen, kuppelartigen Gebilde Gestalt an, weil es einerseits was leicht Bedrohliches hat, aber auch was unheimlich Schönes auch.
Eigene gebaute Architektur, auch sie zeigt Rob Fuhrmann in der Ausstellung. Die begehbare Skulptur, eine Art Jurte aus Holz, aus weggeworfenem Pappkarton für Nudelsuppen, aus großen runden Fenstern mit nach außen hin blickdichtem Plexiglas und aus kleinen farbigen Glasbausteinen. Sie vermittelt einem das Gefühl, eine kleine, unförmige Kathedrale zu betreten.
Das ist einfach etwas, was ich für mich persönlich haben wollen sollen, einen Raum, eine Beschützung.
Einen Schutzraum anderer Art, die Modellskulptur eines in den Sand gegrabenen Bunkers nebst einem Modell-SUV, präsentiert Rob Fuhrmann im schummrig gehaltenen zweiten Ausstellungsraum.
Hier sieht man ein Modell von einem Bunker, den reiche Leute sich bestellen können. Und dass man sich beschützen kann, so wie hier, ist natürlich auch eine Art Form von Macht eigentlich.
Diese politische Kritik und die gesellschaftliche Vision Rob Fuhrmanns, sie bringen die Schärfe, die Kraft in die oft etwas spleenig wirkenden Entwürfe. Mit der Unordnung, die der Künstler in die Architektur bringt, ist gleichzeitig eine Forderung verbunden, die Kontrolle über den öffentlichen Raum wieder in die Hände der dort lebenden Menschen zu legen. Poetisch changiert diese Ausstellung zwischen Melancholie, Ironie und der selten gewordenen Neugier auf Zukunft. Rob Fuhrmann schafft Skulpturen weltweit, immer mit lokalen HandwerkerInnen und lokalem Material. Eines seiner Projekte liegt gerade auf Eis, seit dem 7. Oktober. Auf dem Strand von Gaza-Stadt wollte Rob Fuhrmann ein Raumschiff bauen. Denn der Gazastreifen, so hatte ihm ein Dichter dort gesagt, sei eine Art Raumschiff, isoliert und bestimmungslos durch die Galaxie unterwegs. Dreimal war Rob Fuhrmann schon da gewesen.
Sehr tragisch, ja. Man sieht ja Gaza als eine extremistische Stadt eigentlich, aber es sind auch Leute, die einfach da leben, es sind Leute, die Kunst machen, die Gedichte machen, Romane schreiben und so. Das vergisst man nochmal schon.
Rob Fuhrmann, Entropic Empire. Die Ausstellung ist noch bis zum 15. März nächsten Jahres im Salzburger Museum der Moderne zu sehen.